MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
Willkommen zu einer neuen Folge von Kekules Gesundheitskompass. Mein Name ist André Seifert und heute sprechen wir über Gesundheitsprobleme, über die manche nach einer Corona-Impfung klagen, wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gehirnnebel. Symptome, die denen von Long-Covid ähneln, doch die eben nicht nach einer Infektion auftreten, sondern nach einer Impfung. Und deshalb spricht man auch vom Post-Impf-Syndrom oder vom Post-Vaccin-Syndrom, kurz PVS. Über die Ursachen wurde viel gerätselt, nun aber sorgt eine Studie der US-Amerikaner Yale University für Diskussion, was die zeigt, welche Rückschlüsse sich ziehen lassen, welche Rolle das sogenannte Spike-Protein spielt. Darum geht es heute in Kekules Gesundheitskompass. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.
Alle 14 Tage sprechen wir in diesem Podcast von MDR aktuell über Gesundheitsthemen und zwar mit unserem Experten, dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekule. Hallo.
Hallo, Herr Seifert.
Ja, bevor wir uns gleich auf die Studie stürzen, lassen Sie uns vielleicht kurz ein paar Dinge klären, um alles wirklich gut verstehen zu können. Das Spike-Protein, was war das nochmal?
Ja, stimmt ja, Corona ist schon so lange her.
Ja.
Es ist so, dass ganz viele Viren an der Oberfläche Proteine haben. Die Virushülle besteht ja meistens, wenn es eine gibt, aus so einer Fettmembran und außen sind kleine Proteinstöpsel dran. Die sogenannten Spikes, die aussehen wie Stacheln. Und mit denen dockt ein Virus an die Zielzelle typischerweise an. Das sind also ganz wichtig für die Aufnahme des Virus in die Zelle, die es infizieren möchte. Und beim Coronavirus ist das Spike-Virus deshalb unter anderem auch so wichtig, weil Antikörper, die das Spike blockieren, auch die Infektion verhindern. Und drum impft man, indem man kleine Stückchen von dem Spike oder das ganze Spike-Protein oder auch die Gebrauchsanweisung für dieses Spike-Protein in Form einer Messenger-RNA, indem man das als Impfstoff gibt. Und dann produziert der Körper Antikörper dagegen und diese Antikörper schützen dann auch mehr oder minder gut vor einer Infektion.
Und PVS, das Post-Vaccin-Syndrom oder Post-Vaccin-Syndrom im Englischen, was ist das? Welche Ursachen hat es? Welche Symptome?
Ja, mit den Ursachen, das wüsste ich auch gerne. Also es ist so, mal so grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die geimpft werden, einfach gelegentlich mal Nebenwirkungen haben. Das muss man vielleicht mal so grundsätzlich sagen. Das ist quasi bei Impfungen, um das so ganz brutal auszudrücken, auch erwünschte Nebenwirkungen gibt. Das nennen wir dann eine Impfreaktion. Also, dass man zum Beispiel kurz Fieber kriegt, sich vielleicht sogar Schmerzen oder eine Schwellung an der Einstichstelle hat, eine Rötung an der Einstichstelle hat. Dass man sich vielleicht so ein, zwei Tage so ein bisschen fühlt, als würde man gleich eine Grippe bekommen. Das ist die normale Reaktion auf die Impfung. Und die klingt aber, bei jedem ist die ein bisschen anders stark, aber die klingt dann irgendwann ab, typischerweise. Also länger als zwei, drei Tage sollte das nicht dauern. Und dann gibt es eben einige Menschen, die speziell nach der Corona-Impfung, nach der Covid-Impfung, meistens schon wenige Tage danach, manchmal erst Wochen später, so eine Symptomatik entwickeln, die atypisch ist. Und da gibt es erstens die typischen Nebenwirkungen, muss man vielleicht auch sagen, also echte Impfnebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen bei den Impfungen sind zum Beispiel, das weiß glaube ich inzwischen jeder, diese Herzmuskelentzündung, die manchmal insbesondere bei jüngeren Menschen auftritt. Dann gibt es manchmal Thrombosen, was inzwischen anerkannt ist, was früher umstritten war. Ganz selten auch so neurologische Lähmungserscheinungen. Guillain-Barré-Syndrom ist sowas. Das sind schwere Nebenwirkungen, die aber bei allen Impfungen, ich meines Wissens bei allen Impfungen, die wir kennen, gelegentlich auftreten. Also dieses Paket meinen wir alles nicht mit diesem Post-Vax-Syndrom oder Impfsyndrom, sondern dieses PVS, wenn man es mal so nennen darf, das ähnelt eigentlich dem, was jeder unter Long-Covid kennt. Das heißt also, die haben dann als typisches Symptom diese Ermüdungsintoleranz. Das heißt, bei jeder Art von körperlicher oder auch mentaler Anstrengung kommt eine ganz schnelle Ermüdung, die also wirklich krass sein kann bei manchen Patienten. Da manche sind ständig ein bisschen müde, manche fühlen sich so ein bisschen dumpf. Dann dieser berühmte Brain Fog, dieser Hirnnebel, dass man so sich nicht konzentrieren kann, Gedächtnisstörungen hat, also auch neue Sachen nicht mehr so gut lernen kann. Und dann so Dinge wie Schlafstörungen können dazukommen, Muskelschmerzen, manche haben auch sowas Ähnliches wie Ohrgeräusche. Also so, sag mal, atypische Symptome, die eher so unspezifisch eben sind und so ein bisschen wie Long-Covid sind und die deshalb natürlich auch häufig überlagert sind bei Menschen, die eine negative Einstellung der Impfung sowieso gegenüber hatten und die sich dann hinterher mies fühlen und sagen, das war bestimmt die Impfung.
Um all das einzuordnen, wie viele Menschen sind von PVS betroffen, wie viele von Long-Covid?
Also nach der Statistik ist es so, dass auf jeden Fall wesentlich mehr Long-Covid-Patienten betroffen sind. Also Long-Covid, sagt man so grob, sind bei einer sehr großzügigen Rechnung 10% der Infizierten. Das stimmt aber heutzutage nicht mehr. Es ist heutzutage so, dass man eigentlich davon ausgehen muss, wenn man einen strengeren Maßstab ansetzt, sowohl was die Art der Symptome betrifft, die unter Long-Covid fallen, als auch was den Zeitraum anbetrifft. Also ich finde, vor 6 Monaten braucht man nicht über Long-Covid reden. Dann geht es deutlich runter, dann sind es vielleicht noch so 3%. Und es wird auch ständig weniger. Das ist die gute Nachricht. Wie oft es Post-Vax gibt, ist relativ schwer festzustellen im Gegensatz dazu, weil man von Post-Vac im engeren Sinn eigentlich nur spricht, wenn die Nebenwirkung kurz nach der Impfung aufgetreten ist und nicht irgendwie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Aber weil so viele Menschen mit Corona sich schon infiziert haben mit SARS-CoV-2, ist es eben sehr schwer auseinanderzuhalten, ob nicht möglicherweise hinter den Long-Covid-Patienten ein paar sind, die eigentlich von der Impfung betroffen sind. Das wissen wir nicht.
Ich habe noch eine Frage, die ich, wenn Sie erlauben, vielleicht zweimal stellen möchte. Einmal jetzt und einmal, nachdem wir über die Studie gesprochen haben. Klingt komisch, aber ich versuche das mal. Was unterscheidet jemanden, der PVS hat, trotzdem von jemandem, der Long-Covid hat?
Es gibt da keine Differenzierung. Das ist ja auch das Interessante. Das ist ja der Grund, warum das so spannend ist. Das sieht genau aus wie Long-Covid eigentlich. Der einzige Unterschied ist, dass man bei jemandem, der PVS hat, weiß, dass er geimpft wurde. Das ist der Teil, der eigentlich einigermaßen sicher ist, weil man normalerweise weiß, ob man geimpft wurde oder nicht. Zumindest in den Studien ist das bekannt. Und bei den PVS-Leuten nimmt man an, dass sie kein Covid hatten, weil sonst könnte man es ja nicht von Long-Covid unterscheiden. Aber schon da wird es ein bisschen schwammig, das ist immer ein bisschen schwierig. Also Antikörper, mit denen kann man nachweisen, ob jemand Covid hatte, ja oder nein, das ist durchaus möglich. Aber es gibt immer so einzelne Patienten, die einfach schlecht Antikörper produzieren oder auch Antikörper, die, wenn man lang genug wartet, nach Jahren nach der Infektion irgendwann mal weg sind oder nicht mehr nachweisbar sind. Und dann ist die Frage, ob jemand, der jetzt sagt, es kommt von der Impfung, also PVS, nicht vielleicht in Wirklichkeit eine Covid-Infektion hatte. Das ist nicht absolut auszuschließen. Und das macht diese ganzen Studien immer so schwierig, weil ja, muss man ja sagen, heutzutage fast jeder mal Covid hatte, weltweit. Und jetzt finden Sie mal ein paar, die Sie für so eine Studie gebrauchen können, die wirklich noch nie Corona infiziert waren, aber geimpft wurden. Das ist eben gar nicht so einfach und macht eben auch die Studienlage schwierig.
Danke für die Wissensauffrischung zu Beginn. Jetzt haben Forscherinnen der Yale-Universität ein Papier, ein sogenanntes Preprint einer Studie vorab veröffentlicht. Ich sage Forscherinnen, weil das zu einem großen Teil meines Wissens Frauen waren. Ich habe mir das angeschaut. Die haben also 42 Menschen untersucht, die über PVS klagen, nachdem sie mit Impfstoffen von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson geimpft wurden. Die Forscherinnen haben dann das Blut und die Zellen der Patienten untersucht auf Antikörper und dann haben sie die Ergebnisse mit den Daten von 22 gesunden geimpften Menschen verglichen. Erstmal vorab, wenn Sie sich die Methodik so anschauen, ist die okay?
Ja, das ist das, was man in der Grundlagenforschung macht. Das klingt jetzt so nach einer kleinen Zahl, wieso nur ein paar 40 Probanden, aber man muss sich ja klar machen, dass die eine riesige Masse von super High-Tech-Methoden angewendet haben auf jede einzelne Probe. Und das ist eben dann Grundlagenforschung und das macht man normalerweise eher mit 1 oder 2 Patienten, dass die so viele verwendet haben, ist für so eine Art von Arbeit schon extrem aufwendig. Das kann man nicht vergleichen mit zum Beispiel Zulassungsstudien, wo man natürlich Statistiken beispielsweise über seltene Nebenwirkungen machen will, wo man dann Tausende von Probanden braucht. Deshalb ist diese Methode, mal hier das zu vergleichen, grundsätzlich könnte man jetzt ein bisschen drüber sprechen, über Einzelheiten, aber grundsätzlich ist die Methode richtig.
Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem es spannend wird. Zu welchen Ergebnissen kam die Studie und welche Rolle spielt das Spike-Protein, über das wir schon geredet haben, dabei?
Ja, es gibt zwei wichtige Hintergründe für diese Studie. Der eine Hintergrund ist der wissenschaftliche, der andere ist der politische, über den man vielleicht gleich sprechen muss. Mhm. Der wissenschaftliche Hintergrund ist folgender. Es gibt eben keinen großen Unterschied zwischen dem Post-Vax-Syndrom und dem Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom. Das ist so ähnlich, dass man sich die Frage stellen muss, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner zwischen einer Impfung und einer Infektion? Das Virus hat ganz viele Eigenschaften, auch ganz viele Proteine, die da dran sind, macht ganz viele Dinge. Das ist ja, wenn Sie so wollen, so ein Mikro-Mikro-Lebewesen oder halbtotes Lebewesen. Der Impfstoff ist letztlich nur ein Protein, was da produziert wird von einer Messenger-RNA. Und dieses eine Protein, dieses eine Eiweißmolekül ist eben das Spike-Protein, sodass schon lange der Verdacht bestand, dass dieses Spike-Protein der gemeinsame Nenner ist zwischen Long-Covid und diesem Post-Vax-Syndrom. Ist ja ganz klar, weil das das Einzige ist, was im Impfstoff sozusagen drinnen ist, wenn man das mal so sagen darf. Und wir wissen von diesem Spike, dass es einige interessante Sachen macht. Zum Beispiel stimuliert es das Immunsystem, und zwar das angeborene Immunsystem, so indirekt. Es ist mitverantwortlich für diese Herzmuskelentzündungen bei dem Long-Covid. Das heißt also, wir wissen, dass zum Beispiel bei Long-Covid-Patienten, die Herzmuskelentzündungen haben, dass da das Spike-Protein hochgeht oder höher ist als bei anderen Patienten. Und wir wissen eben auch konkret schon etwas länger von diesem Post-Vax-Syndrom, dass es da Hinweise gibt, dass dieses Spike-Protein länger besteht, als es eigentlich mal wünschenswert war. Die Hersteller haben ja am Anfang gesagt, nach spätestens 2 Wochen ist das Spike-Protein verschwunden nach der Impfung mit RNA-Impfstoffen. Und das war auch Grundlage der Zulassung damals natürlich. Gab aber damals schon Fachleute, die gesagt haben, naja, mal gucken, ob das stimmt, ob sich dieses Spike-Protein nicht vielleicht von der Einstichstelle wegprotein, also diese RNA nicht von der Einstichstelle wegbewegt, irgendwo anders im Körper Spike-Proteine macht, auch ins Gehirn geht, vielleicht dort solche Proteine produziert. Und ich habe in meinem Buch 2020, was ich im August 2020 geschrieben habe, den einen Satz reingeschrieben, was das Immunsystem dazu sagen würde, ist eine offene Frage.
Ja.
Heute wissen wir mehr. Und es ist zum Beispiel gezeigt worden, schon vor dieser Studie, dass es bestimmte Zellen im Blut gibt, die sogenannten nicht klassischen Monozyten, das sind so eine Art Fresszellen, die also zum angeborenen Immunsystem gehören, dass die manchmal bei den Post-Vax-Syndrom-Leuten dieses Spike-Protein enthalten. Also irgendwie haben die das offensichtlich drinnen, und zwar ganz schön lange, wochenlang nach der Impfung noch, also viel länger als diese 14 Tage. Sodass man schon viele Hinweise hatte, dass möglicherweise dieses Spike-Protein oder das Verhalten des Spike-Proteins irgendwas mit der Symptomatik von dem Post-Vax zu tun haben könnte. Und das ist deshalb, wissenschaftlich logisch oder irgendwie schlüssig, zunächst mal als Theorie, muss man natürlich betonen, weil wir wissen, dass zum Beispiel in diesen nicht klassischen Monozyten, was auch immer das ist, das sind so patrouillierende Zellen, die in den Blutgefäßen dafür sorgen, dass Fremdkörper verschwinden, und die können die fressen. Diese speziellen Zellen, die sind zum Beispiel aktiviert und erhöht bei Rheuma, also rheumatischer Arthritis, also bei chronischer Gelenksentzündung. Oder auch beim systemischen Lupus erythematodes, das ist eine chronische Autoimmunerkrankung. Oder möglicherweise auch bei Multiple Sklerose könnten sie eine Rolle spielen. Das heißt, wir wissen immer, wenn was mit dem Immunsystem nicht ganz okay ist, gibt es diese komischen Befunde bei diesen nicht klassischen Monozyten. Und ausgerechnet die haben jetzt dieses Spike-Protein drinnen, ausgerechnet bei Post-Vac-Leuten, also bei Leuten, die also Symptomatik haben, dieses PVS haben nach der Impfung. Das war die Vorgeschichte.
Ja.
Das war die wissenschaftliche Vorgeschichte. Und die politische ist natürlich, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh, das haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, die sogenannte Spikopathie, sagen die dann. Die sagen, ja, das ist ja Gift, was da gespritzt wird, und das ist unverantwortlich, dass es überhaupt solche Impfstoffe gibt. Die sind zu schnell zugelassen worden, man hat das damals nicht geprüft, und deshalb gibt es so viele Kranke, und da ist ein regelrechter Krieg quasi um diese Impfstoffe entstanden. Und Wissenschaftler, die sich quasi da so geäußert haben, dass man die Bedenken ernst nehmen muss. Die sind ja dann von der größeren Mehrheit der Wissenschaftsgemeinschaft, insbesondere auch in Deutschland, regelrecht gedisst worden oder disqualifiziert worden oder als Schwurbler abgetan worden. So, vor diesem Hintergrund ist die Studie spannend, weil jetzt kommt nämlich nicht irgendwer, sondern Sie haben schon gesagt, von der Yale-Universität, Akiko Iwasaki. Das ist eine Japanerin, die aber in Amerika geboren ist, aus japanischen Ursprungs, ist in Amerika geboren. Eine super dotierte, honorierte, hervorragende Wissenschaftlerin.
Eine Star-Wissenschaftlerin.
Eine Star-Wissenschaftlerin und zwar ein Star, Achtung, der Impfbefürworter. Das muss man ganz klar sagen. Die hat, ich habe es mal nachgeschaut, über 213.000 Follower bei Twitter oder okay. X. Sie hat, sie postet wie eine manische. Sie hat fast 15.000 Posts in den letzten Jahren rausgehaut. Und wahrscheinlich auch, sage ich mal, damit im Zusammenhang ist sie so super prominent gewesen, weil sie geworden in der Pandemie, weil sie sich eben sehr laut geäußert hat in der Hinsicht, dass die Impfstoffe wichtig sind, dass man impfen muss, gegen die Schwurbler argumentiert, ist quasi die Galionsfigur der Anti-Schwurbler, wenn Sie so wollen, wurde in der Pandemiezeit Mitglied der amerikanischen Vereinigung der Wissenschaften, AAAS, also Wissenschaft und Künste, das ist super große Ehre, wurde 2024 vom Time Magazine als eine der 100 meist einflussreichsten Personen der Welt, von Forbes Magazine als eine der 50 wichtigsten Wissenschaftlerinnen über 50 Jahre, ich glaube, sie ist Mitte 50 gewählt, und sie hat in Deutschland den großen Else Kröner Fresenius-Preis bekommen, der mit 2,5 Millionen für die Forschung dotiert ist, und natürlich war das für die Long-Covid-Forschung.
Ja.
Was macht die? Was macht die mit der Knete, sage ich mal? Sie forscht jetzt am Post-Vac und kommt dann jetzt mit dieser Studie raus, wo sie kurz gesagt viele Befürchtungen der Schwurbler zumindest ein bisschen Wasser auf deren Mühlen gießt.
Ja.
Und da hat sie eben Folgendes letztlich gemacht. Sie hat geguckt, wie ist es eigentlich, wenn ich solche Post-Vac-Leute, also jetzt nicht die Long-Covid-Leute, sondern die, die geimpft wurden, wenn ich die mit Kontrollen vergleiche. Und da hat sie einige Besonderheiten gefunden, die man jetzt eigentlich unter ferner Liefen irgendwie abhaken könnte, wenn sie nicht von dieser Star-Adresse kämen, zum einen. Das heißt also, man davon ausgehen muss, dass es sehr wahrscheinlich stimmt, was da rausgefunden wurde. Und wenn zweitens eben nicht, und das ist die Besonderheit, dieses ausgerechnet, dieses formalisierte Spike-Protein bei einigen wenigen Patienten fast 2 Jahre nach der Impfung noch nachweisbar war gewesen wäre. Das heißt also, das sind sozusagen die zwei Befunde, die sie hat. Das eine, bestimmte Veränderungen im Immunsystem, da kann man im Detail gleich drüber reden, wenn Sie wollen.
Ja.
Und das zweite eben, das Spike-Protein ist fast 2 Jahre später noch vorhanden.
Immer noch so allgegenwärtig. Und was... Also reden wir gerne darüber, bevor wir dann ja auch gleich noch auf diese Diskussion, die es vielleicht um die Studie gibt, die politische Dimension kommen. Was macht diese Spike-Allgegenwärtigkeit mit dem Immunsystem?
Bei Leuten, die dieses Post-Vac-Syndrom haben, ganz ähnlich wie bei Long-Covid, gibt es so eine Art Daueraktivierung des Immunsystems. Und was man dort eben jetzt gefunden hat oder was in dieser Studie gezeigt wurde, ist, die haben letztlich 4 Gruppen gebildet. Und eine Gruppe, die hatte das Post-Vac-Syndrom und zwar ohne vorangegangene Infektion. Da haben sie im Blut so Antikörper auf SARS-CoV-2 untersucht. Dann hatten sie eine Gruppe, die war geimpft und hatte die natürliche Infektion. Wahrscheinlich waren die Art von Patienten am leichtesten zu bekommen.
Ja.
Dann hatten sie Kontrollen, die sind echt super zu bekommen, super schwierig zu bekommen, schätze ich mal, die weder geimpft sind noch infiziert waren. Drum, jetzt merken Sie schon, warum das keine so großen Fallzahlen sind. Bringen Sie mal solche Leute her. Ja. Und dann hatten sie eben welche, die nicht geimpft waren, aber infiziert waren. Und die Kontrollen natürlich hatten kein PVS, das ist ganz klar. Und was sie im Wesentlichen gemacht haben, ist, sie haben weiße Blutzellen entnommen von diesen Patienten. Und sie haben so einen Standard-Fragebogen verwendet, um die Symptomatik des Post-Vax-Syndroms einzugrenzen oder zu beschreiben. Also sie haben quasi die, über Fragebögen haben sie die Symptomatik abgefragt und sie haben Blut entnommen und im Blut haben sie die weißen Blutzellen, also die Immunzellen untersucht und die Antikörper im Blut. Und dabei ist eine ganze lange Reihe von Dingen festgestellt worden. Eins ist, dass diese nicht klassischen Monozyten, von denen man schon wusste aus einer anderen Studie, dass die eben manchmal das Spike enthalten bei den Post-Vax-Leuten, dass die bei den Post-Vax-Leuten, also bei dem PVS-Syndrom, erhöht sind gegenüber der Kontrolle. Die sind plötzlich aktiviert. Dann hat man gesehen, dass die sogenannten Helferzellen, die T-Helferzellen, das sind ganz wichtige Zellen, die quasi die Immunantwort insgesamt regulieren, dass die bei den PVS-Patienten erniedrigt sind gegenüber
den Kontrollen. Sind das die Gedächtniszellen?
Da gibt es verschiedene, ja, genau. Sie haben zwei verschiedene. Sie haben die sogenannten Effector Memory CD4-Cells, heißen die. Das sind also diese die letztlich eine Gedächtnisleistung auch machen. Und dann gibt es welche, die also normale, sage ich mal, Helferzellen sind. Aber so grob für den Laien kann man sagen, es gibt die T-Helferzellen, die helfen sowohl bei der zellulären Immunantwort als auch bei der humoralen, also bei der Antikörper-Immunantwort, helfen die und steuern das, wenn man so ein bisschen will. Und von diesen zwei Generalsteuerzellen des Immunsystems, die sind also runtergegangen. Dafür sind im Vergleich dazu sind T-Zellen, die erschöpft sind, also erschöpfte T-Zellen sind solche, die zum Beispiel durch eine lange Stimulation des Immunsystems entstehen können, Überstimulation des Immunsystems entstehen können, die sind erhöht. Das heißt also, man sieht so eine, ich sag mal so, wenn man es mal so als Kaffeesatz lesen, es ist relativ kompliziert, die Immunologie natürlich, aber wenn man so Kaffeesatz lesen macht, kann man sagen, da ist offensichtlich eine Dauerstimulierung des Immunsystems im Gange, weil wenn etwas Fremdes erkannt wird vom Immunsystem, dann regt sich das Immunsystem erstmal auf und macht es weg. Ja? Und wenn das aber immer wieder kommt und ständig da ist, entsteht Immuntoleranz. Das ist ja klar, sonst würden wir irgendwann an einer Überreaktion des Immunsystems leiden. Allergiker können ein Lied davon singen. Und all das sieht halt irgendwie so aus, als würde das Immunsystem, hätte das Immunsystem, sage ich mal, irgendwie eine Klatsche abgekriegt bei den PVS-Patienten. Was da genau los ist, weiß man nicht, aber sie haben versucht, das so ein bisschen einzugrenzen und als erster Schritt in eine Richtung, wo man dann ein sauberes Krankheitsbild vielleicht mal draus machen kann, ist das ganz wichtig.
Und wenn ich das nochmal mit meinen einfachen Worten zusammenfassen darf, wir haben also laut Studien ein angeschlagenes Immunsystem, das eins, wie Sie sagen, eins an der Klatsche hat, ja, das so ein bisschen überstimuliert ist, das, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen sein Gedächtnis verloren hat. Und das könnte alles laut Studie daran liegen, dass sich bei den Betroffenen dieses Spike-Protein nicht abbaut und der Körper offenbar darauf permanent reagiert. Ist das richtig?
Ja, Gedächtnis verloren darf man nicht verallgemeinern. Also nicht in dem Sinn, dass keine Immunantwort gegen andere Erreger mehr da wäre, sondern es hat sozusagen gegen diese speziellen, gegen dieses S-Protein, also dieses Spike-Protein selber, dagegen ist es irgendwie, hat sozusagen aufgegeben und reagiert nicht mehr richtig gegen das S-Protein. Das andere Interessante, was man bemerkt ist, und das passt eben so perfekt ins Bild, ist, dass bei diesen PVS-Patienten, bei den Post-Vac-Patienten, gehäuft das Epstein-Barr-Virus, ein ganz anderes Virus, reaktiviert wurde. Was heißt das? Epstein-Barr-Virus ist so ein Virus, was verwandt ist mit den Herpesviren, die wir von Erkältungen kennen. Ja, Fieberbläschen machen, Herpesviren machen so Fieberbläschen. Und vielleicht kann man es damit sogar ganz gut vergleichen. Also wenn man so ein Fieberbläschen hat, das ist ja etwas, das kommt von einem Virus, was man als Kind sich schon meistens geholt hat. Und dann liegt man zu lange in der Sonne rum oder man kriegt einen Virusinfekt, eben irgendwas Fiebriges, und plötzlich kriegt man an der Lippe so ein komisches Bläschen oder mehrere. Das ist eine Reaktivierung eines Virus, was im Körper ist, was dadurch, dass das Immunsystem mal einen Moment lang nicht aufpasst, quasi ausbüchsen kann aus den Nervenzellen in dem Fall und dann so ein Bläschen macht. Und meistens fängt sich das ja von selber wieder ein, weil das Immunsystem, wenn man jetzt keinen Immundefekt hat. Epstein-Barr-Virus ist eng damit verwandt, sitzt woanders im Körper, ist aber auch bei ganz vielen Menschen einfach vorhanden. Und die, ohne dass es irgendwelche Symptome macht, weil unser Immunsystem das Epstein-Barr-Virus dauernd unter Kontrolle hat. Ja. Und in Situationen, wo man eben unter Stress gerät, wo das Immunsystem unter Stress gerät, kann es auch mal so eine Reaktivierung von Epstein-Barr-Virus geben. Das gibt es auch bei anderen Infektionen, ist jetzt nicht so selten. Und genau das ist beobachtet worden als Hinweis darauf, dass es weiterer Hinweis darauf, dass das Immunsystem bei diesen Geimpften mit dem PVS, natürlich nicht bei allen Geimpften, aber bei den Geimpften, die dieses Post-Vax-Syndrom entwickeln, offensichtlich unter Stress steht und deshalb in anderen Bereichen nicht mehr perfekt funktioniert.
Das Spike-Protein, das spielt also eine ganz wesentliche Rolle bei allem, und dieses Protein wurde in der Studie ja im Blut von PVS-Patienten gefunden, die nie Corona hatten, haben Sie ja gesagt, die nie infiziert waren. Bis zu 700 Tage nach einer Impfung. Ja, wie bewerten Sie das?
Ja, das ist wirklich ein spektakuläres Ergebnis, muss man sagen. Über die Kritik müssen wir gleich sprechen. Es gibt Leute, die das anzweifeln. Bei 4 Patienten, muss man sagen, nur 4 Patienten sozusagen, ist es so, dass nach den Autoren, die niemals eine Corona-Infektion hatten, aber trotzdem Spike-Protein hatten, in ganz, ganz kleiner Menge, mit einem super Verfahren nachgewiesen worden. Normalerweise würde man ja annehmen, dass nach so einer Impfung dann dieses Spike-Protein abnimmt und immer weniger, weniger, weniger wird. Das ist hier nicht der Fall gewesen, sondern die denen es am schlechtesten ging und die diese hohen oder diese relativ hohen Spike-Titer hatten, die hatten die besonders lange nach der Impfung. Also die im Bereich von 700, 600, 700 Tage nach der Impfung lagen, bei denen war das so hoch und nicht ganz am Anfang. Mhm. Und das deutet eben auch, das passt in dieses Gesamtbild, dass das Immunsystem irgendwie versagt hat. Also zu wenig Antikörper sind vorhanden, auch diese Korrelation, dass eben die Antikörper gegen S dann geringer sind, dafür das S-Protein, das Spike-Protein höher ist, plus die Krankheitssymptomatik, plus diese Immunmodulatoren, die hochgefahren sind. All das zusammen ergibt einfach das Bild, dass offensichtlich dieses Spike bei einem Teil dieser Post-Vax-Patienten Symptomatik macht, die vergleichbar ist mit Long-Covid.
Wir müssen auch erwähnen, also das haben wir schon erwähnt, dass die Studie Wellen schlägt und dass sie in den sozialen Medien und auch außerhalb instrumentalisiert wird. Ein offensichtlicher Impfgegner hat auf X geschrieben, they finally admit Long Covid is just a vaccine injury. Also endlich geben sie zu, dass Long Covid ein Impfschaden ist. Das hat dann Elon Musk gleich weiterverbreitet mit einem Repost. Also für Impfgegner ist das, Sie sagten vorhin, Wasser auf die Mühlen oder ein gefundenes Fressen. Und umgekehrt habe ich den Eindruck aber auch, dass wiederum die Impfbefürworter die Studie am liebsten in der Luft zerreißen würden. Also zum Beispiel in einem Artikel im Tagesspiegel jetzt vor wenigen Tagen. Wie beobachten Sie das?
Ja, also das ist wirklich interessant. Elon Musk hat, glaube ich, noch mehr Follower als der Frau Iwasaki. Mhm. Weiß gar nicht, wahrscheinlich Millionen. Oder keine
ich
Ahnung.
Guck gleich mal
also,
nach.
Also sind sicher viele. Also was Sie gerade zitiert haben, dass also das jetzt der Beweis wäre, dass also das ganze Long Covid nur von der Impfung käme, ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Man muss allerdings vielleicht, ich bin immer dafür, auch die Gegenseite ernst zu nehmen und zuzuhören, was die sagen, und nicht immer gleich zu sagen, das sind alles Idioten und Schwurbler. Und vielleicht darf ich einen Kern daraus ziehen, der ein bisschen gemein ist für die Befürworter, obwohl ich, das ist glaube ich bekannt, ja auch der Meinung bin, dass man in bestimmten Situationen impfen sollte. Oder dass bestimmte Personen vor allem sich impfen sollten. Also es ist so, wichtigste Kritik an der Studie ist folgende. Die sagen, woher wisst ihr eigentlich so genau, dass eure nicht infizierten, aber geimpften Patienten, Probanden sagt man da eher, dass die wirklich nicht infiziert waren? Ich habe es vorhin schon angedeutet, so Antikörper können auch mal verschwinden, der Test funktioniert mal nicht, da gibt es viele Gründe. Ihr könnt da gar nicht sicher sein, dass die nie eine Infektion hatten. Und vielleicht hatten die alle eine Infektion. Und was ihr da beobachtet, ist sozusagen ein ganz Langzeit Post-Covid, ist quasi Post-Covid. Und da muss ich sagen, aus streng wissenschaftlicher Sicht, so weit, so gut, ist dies möglich. Es ist nicht ganz sicher aus meiner Sicht, dass die niemals eine Corona-Infektion hatten und dass es nur von der Impfung kommen kann. Aber gut, von mir aus kann ja sein. Dann ist dann trotzdem immer noch die Frage, warum so spät und warum dann erst unmittelbar nach der Impfung die Symptomatik aufgetreten ist. Also so ein Long-Covid nach einer nicht bemerkten Corona-Infektion so lange später, ist also dann auch wiederum das Gegenargument ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und zu dem Zitat, was Sie gerade gebracht haben, um ein bisschen gemein zu sein zu den Impfstoffbefürwortern, kann man natürlich jetzt Folgendes sagen. Woher wissen denn die Leute, die sagen, ich habe hier Long-Covid? Und Long-Covid ist ja in aller Munde, da werden Millionen ausgegeben für, die Frau Iwasaki hat einen Preis gekriegt, 2,5 Millionen, um da Forschung dran zu machen. Woher wissen Sie denn, dass die ganzen Long-Covid-Patienten wirklich Symptome haben von der Infektion und nicht von den Impfungen? Weil die ja fast alle auch geimpft waren.
Also das aber ist fast nämlich, alle.
Nicht, also ja, ist aber, da, aber das so. Ist nie. Genau, das ist jetzt wird es interessant. Das ist eben umgekehrt, sagen Sie als gesunder Menschenverstand sofort, ja, das machen die doch bestimmt. Die Antwort ist, da werden Sie jetzt erschrecken, das machen die nicht. Okay. Also es ist so, um es nochmal auszublättern, bei den Studien, wo man sagt, oh, der hat Long-Covid, ganz schlimmes Virus, wir müssen diese Infektion verhindern, was ja alles soweit richtig ist, ist aber fast nie ausgeschlossen worden, dass die Symptomatik von der Impfung kommt.
Dumme Frage, gerade bei diesen, gab es Long-Covid schon vor Impfungen?
Natürlich gab es schon viel.
Und ist das dann?
Aber das hat damit gar nichts zu tun, weil es bestreitet ja niemand, dass es Long-Covid gibt. Die Frage ist nur, ob nicht hinter einem Teil der Long-Covid-Patienten sich Post-Vac-Patienten verbergen.
Also der Satz des Users auf X, endlich geben Sie zu, dass Long-Covid eine Impffolge ist, der ist falsch, aber richtig sein könnte, der Satz. Endlich geben Sie zu, dass Long-Covid eine Impffolge sein kann. Der Satz könnte richtig sein.
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der Long-Covid-Patienten in Wirklichkeit Post-Vac-Patienten sind. Wie groß der Anteil ist, weiß keiner, weil es nicht untersucht wird. Und da sieht man schon so ein bisschen, dass auch Wissenschaftler mit einer gewissen Voreingenommenheit an die Untersuchungen rangehen und dass die Medien auch dann schon, dass sie jetzt auf der Iwasaki so einem Superstar jetzt rumhauen. Das ist schon bemerkenswert, weil es einfach so gewisse Mechanismen irgendwie aufzeigt. Also, und die andere Kritik, und das ist ja dieses Spike-Protein, das ist natürlich eigentlich für die ganzen Impfstoffkritiker ist das ja wie ein warmer Sommerregen, das jetzt hier ausgerechnet aus dieser Adresse nach 2 Jahren noch ein Spike-Protein nachgewiesen wird. Da gibt es jetzt Leute auch aus dem deutschen Bereich, die dann sich da geäußert haben und gesagt haben, ja, die Methode, mit der das nachgewiesen wäre, sei Mist. Um es kurz zu sagen, Mist sagen natürlich Fachleute nicht, aber die Methode sei so neu und es könnte sein, dass das falsch ist. Da muss ich Frau Iwasaki verteidigen. Ich bin absolut sicher, dass die Frau Iwasaki in der Lage ist, das richtig anzuwenden und dass die Kritik aus Deutschland, die ich auch international noch nie so gehört habe, das sei eine neue Methode und deshalb könnte man sich darauf nicht verlassen, von mir nicht geteilt wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Yeah. Und deshalb sage ich, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist wirklich das Spike nachgewiesen. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass es vielleicht von einer unbemerkten Infektion kommt. Und das heißt, man muss jetzt eine große Zahl von Menschen finden, die glauben, dass sie nicht infiziert wurden, aber geimpft wurden. Dann nachweisen, dass die wirklich alle nicht infiziert wurden, was man molekularbiologisch schon ganz gut machen kann. Vielleicht auch mit so einer super empfindlichen Methode nochmal rangehen. Und dann, wenn man wirklich, sage ich mal, 100 Patienten hat oder 100 Probanden hat, die nur geimpft wurden und nicht infiziert waren ihr Leben lang, bei denen gucken, ob das Spike vorhanden ist und dann schauen, ob dieses Spike irgendwie mit Symptomatik korreliert. Ja. Also da ist eigentlich die Tür offen, um das jetzt sehr systematisch weiter zu untersuchen. Und deshalb halte ich das für eine ganz, ganz wichtige Studie. Und ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum insbesondere in Deutschland die Medien jetzt versuchen, da den gerade noch gelobten Superstar mit seiner Studie schlecht zu machen.
Ganz kurz als Information zwischendurch, 218 Millionen Follower hat Elon Musk auf X. und keine Person hat mehr als er. Ich habe ja am Anfang angekündigt, eine Frage zweimal zu stellen. Was unterscheidet jemanden, der PVS hat, von jemanden, der Long-Covid hat? Und jetzt möchte ich die Frage nochmal so mit dem Hintergedanken stellen. Kann es sein, dass die Forschung zeigen wird, dass das eine und dieselbe Krankheit ist?
Also sowas ist nicht auszuschließen. Sie können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass es auf keinen Fall die gleiche Krankheit ist. Das Problem ist, dass wir bei Long-Covid definitiv verschiedene Krankheitsbilder haben, die da zusammengefasst werden. Am Anfang hat man ja gesagt, alles, was länger als 4 Wochen ist, ist Long-Covid. Da würden dann auch zum Beispiel Lungenbeschwerden, die länger als 4 Wochen dauern, dazugehören. Jetzt grenzt sich das so langsam ein auf diese neurologische Symptomatik, die ja auch bei den Impfnebenwirkungen nur ein Teil der Nebenwirkungen ist. Aber wenn Sie jetzt dieses, sage ich mal, neurologische Post-Vax-Syndrom und das neurologische Long-Covid-Syndrom anschauen, dann haben Sie sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Endstrecke sehr ähnlich ist. Ich fühle mich auch ein bisschen in meinem Anfangsverdacht, der nicht ganz neu ist, bestätigt, dass dieses S-Protein möglicherweise selbst der Schurke ist bei dieser Sache, was wissenschaftlich interessant ist. Und wenn das dann am Schluss die gleiche Endstrecke hat, also wie Sie sagen, dieselbe Krankheit, also so, sagen wir mal, die Symptomatik auf ähnliche Weise zustande kommt, das halte ich für möglich, dann ist ja die Frage, welche Konsequenzen hat es? Und die eine Konsequenz ist, SARS-CoV-2 können Sie nicht abschalten. Ja, das ist ein Virus, das ist ein Naturereignis, eine Katastrophe. Klar kann man diskutieren, ob das vielleicht mal aus dem Labor kam oder auch nicht oder irgendwas mit der Pelztierzucht in China zu tun hat. Das ist ja alles müßig, es ist jetzt erstmal da. Aber bei den Impfstoffen, da geht es ja um ganz was anderes. Da machen wir Menschen etwas selber und wir geben das völlig Gesunden. Und viele fordern ja auch, Kinder zu impfen. Zeitweise hat die STIKO ja auch sogar empfohlen, Kinder zu impfen. Inzwischen macht es nicht mehr. In vielen Ländern der Erde, in den USA, glaube ich, ist die Impfung von Kindern nach wie vor noch empfohlen. Und man zeigt zum Teil auf die Deutschen mit dem Zeigefinger, weil man sagt, wieso impfen die ihre Kinder nicht gegen Covid? Und bei den Impfstoffen muss man schon sagen, wenn man jetzt Hinweise darauf hat, dass die Symptomatik von Long-Covid, das reicht ja eigentlich schon, PVS brauchen Sie da gar nicht, dass die möglicherweise durch das Spike-Protein ausgelöst wird. Und ich würde sagen, diese Hinweise verdichten sich zunehmend, je länger man drüber redet im Laufe der Monate. Dann ist irgendwie die Frage, muss ich das dann nicht irgendwann mal bei der Empfehlung des Impfstoffs oder auch bei der Zulassung des Impfstoffs berücksichtigen? Dann ist es so, dass wir natürlich nicht einfach sagen können, da tauschen wir mal ein paar Aminosäuren oder ein paar Nukleinsäuren aus, paar Bausteine aus, wird dann schon das Gleiche sein, sondern dann muss man meines Erachtens eben dann genauer hinschauen. Und deshalb halte ich das für wichtig, dass man bei der Zulassung nicht mehr so großzügig jetzt sein kann, wie man es vielleicht am Anfang mal aus der Not heraus oder auch aus Unwissenheit heraus oder einfach, weil die dominierende Wissenschaftlermeinung eben auch von den Medien so gepusht wurde, halt so entschieden hat. Und wir müssen dieses PVS wirklich ernst nehmen als Nebenwirkung, genauso wie wir Long-Covid ernst nehmen und eigentlich auf die gleiche To-Do-Liste schreiben. Dann wird man vielleicht auch schneller zu Erklärungen, wissenschaftlichen Erklärungen kommen, als wenn man da so eine Firewall dazwischen hat und sagt, ja, Long-Covid gibt es. Wahrscheinlich wird Long-Covid, möglicherweise wird Long-Covid sogar durch die Impfung zum Teil verhindert. Das ist ja eine Frage, die so im Raum steht. Aber Post-Vax-Syndrom, auch wenn es genauso aussieht und die Symptomatik in diese Richtung gibt, das ist ein Tabu, darüber reden wir nicht. Das, glaube ich, kann auch der Wissenschaft jetzt nicht förderlich sein.
Ein passendes Schlusswort. Das war Kekulés Gesundheitskompass. Wenn Sie noch tiefer in das Thema eintauchen möchten, kein Problem. In den Shownotes finden Sie verschiedene Links, unter anderem auch zur Studie selbst. Die nächste Folge, die wird es schon in 9 Tagen geben. Das wird eine ganz besondere Folge, eine mit Bühne und mit Publikum, denn wir laden am Samstag in einer Woche ins Werk 2 im Süden von Leipzig, wo das Podcast-Festival Leipzig Lausch stattfindet. Und dort wird Herr Kekulé also nicht nur zu hören sein, sondern auch zu sehen sein, beziehungsweise umgekehrt, Herr Kekulé. Sie können Ihr Publikum kennenlernen. Ist das schön?
Freue mich natürlich über jeden, der kommt. Ich hoffe auch, dass Leute kommen, die kritische Fragen stellen.
Ja.
Ich finde es auch ganz interessant, mal so einen Podcast vor Publikum zu machen. Das ist ja erstens für die, die es machen müssen, spannend. Zweitens ist es, glaube ich, einfach mal ein ganz neues Format. Also holt uns irgendwie aus dieser Kiste raus, finde ich ganz gut.
Sehr schön. Moderiert wird Kekules Gesundheitskompass bei Leipzig Lauscht von meiner Kollegin Susanne Böttcher. Vielen Dank, Herr Kekulé, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne, vielen Dank, Herr Seifert. Tschüss.
Kekules Gesundheitskompass gibt es in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, die Ihnen auf den Nägeln brennt, schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und brennt, das ist auch das Stichwort für diesen Podcast-Tipp.
Vor 500 Jahren herrscht in weiten Teilen Deutschlands Chaos. Kirchen, Burgen und Klöster brennen. Was ist passiert? Bauern und Handwerker, die einfachen Leute, haben ihr unfreies Leben satt und verweigern ihren Herren den Gehorsam.
Dass wir ihnen alles tun sollen, was sie uns heißen, als wären wir geborene Knechte.
Aber die Herrschenden nehmen ihre Untertanen nicht ernst.
Mit den Bauern ist es wie mit den Fröschen im Frühling. Sie kommen und machen Quak, Quak. Und dann kommt der Storch und frisst sie.
Doch dann müssen sie einsehen, aus der Empörung wird ein blutiger Aufstand.
Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird.
Das Land wird zum Aufmarschgebiet von Bauernrotten und Söldnerheeren. Es kommt zu Vermittlungsversuchen und erbarmungslosen Grausamkeiten. Bald eskaliert die Lage vollends. Die ARD-Podcast-Staffel »Das war der Bauernkrieg« erzählt in 4 Teilen über die erschütternden Ereignisse von damals und ihre Auswirkungen. »Das war der Bauernkrieg« könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar im Feed von Alles Geschichte. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.